Uns ist heute ein Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief gegeben, 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10. Paulus schreibt: Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Hause wertvolle Schätze hat, vielleicht im Technikbereich irgendwelche wertvollen Maschinen, tolle Anlagen oder so. Da hat man vielleicht Angst, dass die geklaut werden. Wer kleinere Schätze zu Hause hat, Schmuck oder Goldbarren oder eine schöne alte Münzsammlung, der sagt vielleicht: Ich glaube, ich muss mir einen Tresor anschaffen, damit die Dinge sicher sind. So gehen die meisten Menschen vor. Wahrscheinlich gibt es auch in so mancher Zigarrenkiste noch irgendwelche Goldschätze bei den Leuten, aber gut, dass das dann niemand weiß. Die meisten wollen auf Nummer sicher gehen und kaufen dann einen Tresor oder lagern es bei der Bank ein. Wenn man in ein Museum geht, irgendeine tolle Vase, die sehr viel wert ist, ist normal in einer Vitrine drin, damit sie niemand mitnimmt. Und die ganz tollen Gemälde der Menschheit, Van Gogh zum Beispiel, die sind ja auf elektronische Art vielfach gesichert. Oder auch die Kronjuwelen in England oder die Kaiserkrone in Wien, da kann man jetzt nicht einfach so hin und man gibt sich Mühe, dass die gut beschützt sind. Der Paulus redet auch von einem kostbaren Schatz. Und dieser kostbare Schatz, von dem er redet, der gleicht vielleicht eher der Geschichte, die ich mal gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, von welchem Komponisten das dann war. Aber da hat mal einer in einer Plastiktüte auf der Bühne ein altes Papierstück gefunden und dann, vielleicht weiß jemand von Ihnen, von wem das war, hat sich herausgestellt, dass es von einem ganz bekannten Komponisten war, also Bach oder Mozart. Das soll ja auch vorkommen, jemand entrümpelt und entdeckt ganz unscheinbar in einer Plastiktüte oder einer alten Kiste was unendlich Wertvolles. Und so sagt jetzt Paulus, genau so ist es bei den Christen. Die Christen bilden, so wie sie sind, also wir alle heute Morgen hier, wir bilden sowas wie die Plastiktüte oder den schlechten Schutz für das, was innen drin ist. Und in uns drin ist der wertvollste Schatz, den es geben kann, Jesus Christus selber. Und jetzt sagt Paulus, das ist kein Versehen. Wenn wir unsere Schätze nicht schützen, ist das ja Versehen oder Unachtsamkeit. Paulus sagt, das ist systembedingt. Die Menschen sind zerbrechlich und wenn Jesus in uns wohnt, dann bleiben wir zerbrechlich. Und auf diese Art, so jetzt der Paulus, kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Es geht also darum, dass wir in unserer Schwachheit auf den starken Jesus verweisen und dass wir jetzt nicht von uns her so tun, als ob wir alles im Griff hätten und immer ganz stark und mächtig wären. Ich denke, dass es eine ganz große Versuchung der christlichen Kirche und auch von Gemeinden und von einzelnen Christen ist, dass man diese Wahrheit von Paulus hinten anstellt und versucht, das Ganze aufzupäppeln. Dass man sich und die Gemeinde und die Kirche nicht mehr als ein zerbrechliches Gefäß sieht, sondern denkt, wir müssen unsere Macht demonstrieren und wir müssen beweisen, wie wichtig wir sind. Vielleicht eines der bekanntesten Beispiele aus der Geschichte ist der Petersdom. Auch die meisten katholischen Mitchristen würden das ja heute so bestätigen, dass die Zeit, in der die katholische Kirche die größte Macht hatte, wenn man sich den Petersdom anschaut, ist es ja unglaublich, wie die auf der Höhe der Zeit waren, ganz modern, die besten Künstler, von allem nur das Schönste und Feinste. Und damit wollten sie ausdrücken, wir sind mächtig. Die Kirche, die katholische damals, wollte deutlich machen, sie sind wichtig in der Welt, sie stellen was dar. Und es war zugleich doch die Zeit, wo geistlich die Kirche an einem ganz, ganz tiefen Punkt angekommen war. Weil es eben nicht mehr darum ging, auf Jesus zu verweisen, in einem zerbrechlichen Gefäß, sondern weil es darum ging, die Macht der Kirche nach außen hin zu dokumentieren. Wie ist es heute? Wie nehmen wir heute die Kirche wahr? Mir persönlich fällt es manchmal auf, dass die Kirche, also sozusagen die gesamte evangelische oder katholische Kirche, oft davon redet, dass sie eine Volkskirche ist und dass sie in der Gesellschaft so wichtig sei. Das sagt man dann, viele gehören bei uns dazu. Und dann verweist man auf die Diakonie oder auf die Bildung, auf die Kultur, die von der Kirche geprägt sei. Ich habe manchmal ein bisschen Bedenken, ob das der Weg des Paulus ist, immer zu sagen, die Kirche ist wichtig, wegen dem oder jenem. Der Weg des Paulus ist nämlich nicht, die Kirche ist wichtig, sondern das, was die Kirche oder was Christen sagen können, das ist entscheidend für die Menschen. Das ist nämlich ein Unterschied, ob wir sagen, wir sind wichtig oder wir sagen, wir verweisen auf Jesus, der für jeden Menschen entscheidend ist. Das wünsche ich mir für unsere Kirche schon, dass sie weniger ihre eigene Wichtigkeit betont und mehr auf Jesus hinweist. Auch in der Gemeinde kann sowas passieren. Wenn man in der Gemeinde danach guckt, dass die Gebäude schön sind, das ist bei uns der Fall. Das Gemeindehaus ist definitiv schön und die Kirche wird auch wieder schön. Und wir haben auch vieles, denke ich, ganz gut organisiert. Man könnte das noch ausbauen. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass das Konzept perfekt ist, alles professionell, nach außen hin alles wunderbar, aber das Feuer in uns drin, nämlich Jesus, plötzlich erlischt. Das ist die Gefahr von tollen Konzepten, wenn auf dem Papier plötzlich alles stimmt, aber in uns drin wohnt nicht mehr Jesus. Und auch persönlich, weiß es nicht, vielleicht erleben Sie das auch so, passiert es doch immer wieder, dass wir sagen, wir haben alle Häkler gemacht, die wir eigentlich machen wollten. Es ist alles erledigt. Eigentlich läuft alles glatt, wunderbar. Und dann merkt man, aber vielleicht ist eine Leere in uns drin. Obwohl alles glatt geht, ist doch nichts mehr in uns. Ich bitte es jetzt nicht falsch zu verstehen, wir müssen als Christen nicht bewusst gucken, dass die Form ganz, ganz schlecht ist. Dass also alle Gebäude schlecht in Schuss sind und dass wir gar nichts mehr machen, uns keine Mühe mehr geben. Das wäre das Missverständnis von Paulus. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass es bei Christen immer um den Inhalt, nämlich um Jesus geht. Dass es darum geht, dass wir dazu da sind, auf ihn zu verweisen und dass alle unsere Tätigkeiten immer an ihm orientiert sein müssen und nie das Ziel haben, uns selber in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die, wie soll man sagen, die Korrektur für uns, dass es immer um Jesus geht, dass wir uns in Frage stellen lassen. Und auf der anderen Seite ist aber in dieser Erkenntnis von Paulus mit dem zerbrechlichen Gefäß, das den unendlich wertvollen Schatz in sich birgt, auch ganz viel Trost mit drin. Das war für die Gemeinde in Korinth bestimmt noch deutlicher wie für uns. Die hatten nämlich zumindest nach außen hin wohl weniger Wohlstand und weniger Möglichkeiten und noch mehr Probleme. Und trotzdem sind die Probleme, die Paulus hier anspricht und wo er sagt, die gehören zum Christsein dazu, die sind immer noch aktuell. Und hier ist es in zwei Versen zusammengefasst mit vier Aber-Sätzen. Am Anfang, da nennt Paulus immer das, was nicht so toll ist für uns Christen, und dann sagt er viermal Aber. Das erste, Christen haben Schwierigkeiten, aber sie werden nicht erdrückt. Das zweite, Christen sind manchmal ratlos, aber nicht verzweifelt. Christen sind manchmal verfolgt, aber nicht von Gott im Stich gelassen. Christen sind manchmal zu Boden geworfen, aber sie stehen wieder auf. Ein paar Erläuterungen noch dazu. Das Erste also, Christen haben Schwierigkeiten. Brauchen die einen Schlüssel? Also das können wir jetzt noch perfekter organisieren, aber dann... Also, Christen haben Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten gibt's? Ich glaube, dass viele von uns vielleicht auch unter der Schwierigkeit leiden, dass sie so viele Aufgaben und Herausforderungen in der Familie, in der Gemeinde oder im Beruf sehen, dass sie gar nicht mehr drüber hinwegblicken. Dass sie denken, das Ganze, das bricht über mir zusammen wie ein riesiger Berg. Ich kann da nicht mehr rausschauen. Und dann hier sagt der Paulus ganz klar, ihr habt diese Schwierigkeiten und das viele, was euch bedrängt, aber ihr werdet nicht erdrückt. Das ist ja ein Unterschied, ob ich mich beengt fühle oder ob ich tatsächlich untergehe in den Schwierigkeiten. Und wir werden deshalb nicht erdrückt, weil Gott uns hilft und weil er sagt, ich nehme dich an der Hand und in jedem einzelnen Schritt möchte ich dir helfen, dass du die eine oder andere Sache angehen kannst. Wir haben Schwierigkeiten, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifelt. Die Ratlosigkeit möchte ich mal auf die Unsicherheit beziehen, über Jesus was weiterzusagen oder von ihm was weiterzusagen. Ich glaube, da sind viele Christen heute unsicher. Wie kann man denn was vom Glauben weitersagen? Kann ich das überhaupt oder müssen das nicht die anderen, zum Beispiel die Pfarrer, tun? Der Theologe Karl Barth, der hat es mal so gesagt, wir können eigentlich nichts von Gott sagen. Und dann sagt er aber weiter, aber wir müssen von Gott reden. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass so ein schlauer Mann und so ein bedeutender Theologe das erkannt hat. Das ist eigentlich schwer und unmöglich, das anderen Leuten klarzumachen, was in mir drin ist und was mir der Glaube bedeutet. Und es wird dann der Vorwurf kommen, das bildest du dir ein oder andere Religionen sind doch genauso gut. Lauter Einwände und lauter Kritik. Aber trotzdem, sagt der Karl Barth, wir können es eigentlich nicht, aber wir müssen es tun. Und genauso soll es auch von Paulus her sein, wenn wir ratlos sind, wenn wir nicht genau wissen, wie wir von Jesus erzählen, dann sollen wir es trotzdem versuchen und wir werden dann auch merken, dass Gott es segnet. Paulus hat es ja selber erlebt, zum Beispiel bei den Philosophen in Athen, finde ich immer ganz tolle Geschichte, wo dann die Mehrheit über ihn lacht, als er von Jesus erzählt und einige aber kamen zum Glauben. Das ist eigentlich eine ermutigende Geschichte, dass Paulus den Mut hat, seine Ratlosigkeit zu überwinden und mit diesen schlauen Leuten redet. Und viele, die schütteln den Kopf, aber ein paar wenige kommen zum Glauben. Deshalb also auch in der Ratlosigkeit nicht verzweifeln, sondern von Jesus weitersagen. Dann geht es weiter, besonders ernst und auch aktuell. Die Christen werden verfolgt, aber sie werden von Gott nicht im Stich gelassen. Was ist das für eine schlimme Zeit, wo so unendlich viele Christen auf der ganzen Welt verfolgt werden? Wir erleben, dass wir belächelt werden oder nicht ernst genommen werden, aber es gibt ganz konkrete Verfolgung in ganz, ganz vielen Ländern, auch unter uns in bestimmten Milieus. Wie gehen wir mit sowas um, mit der Verfolgung? Ein Pfarrer aus Nigeria, den ich persönlich kenne, der sagt immer, ihr Christen in Europa, ihr seid die Kraftwerke für uns, dass wir das aushalten und zwar durch eure Gebete. Das finde ich ein ganz tolles Bild, dass er sagt, wir können die Verfolgung nur aushalten, wenn ihr in den anderen Ländern für uns betet und für uns bei Gott einsteht. Und er sagt, nur dann können wir das aushalten, wenn andere für uns beten. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Geschichte, dass wir auch bei uns in unserem belächelt werden, da dafür beten, für Veränderung und dass wir auch für die wirklich verfolgten Christen, die es überall auf der Welt gibt, einstehen. Und dann kommt noch das Vierte, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf. Vielleicht haben welche von Ihnen das Gefühl, eigentlich ist doch alles, was ich mache, umsonst. Ich habe mir so viel Mühe gegeben in der Erziehung und jetzt ist es so schwierig. Oder ich habe mich so um einen Menschen bemüht und ich habe gedacht, er ist auf dem Weg der Besserung, vielleicht auf dem Weg des Glaubens und er wendet sich wieder ab und macht was ganz anderes. Vielleicht denkt man dann, eigentlich sind wir so wie der Don Quixote mit dem Kampf gegen die Windmühlen. Es ist alles vergebens. Mir begegnen immer wieder auch so Christen, die sagen, das kannst du doch eh alles vergessen, es geht eh alles der Bach runter. Aber das ist nicht die Einstellung, die Paulus uns hier nahelegt, sondern er sagt, wenn ihr zu Boden geworfen werdet, dann steht wieder auf. Und dieses Aufstehen, das geht nur, weil wir wissen, dass wir auf Jesus zugehen, auch auf die Vollendung, dass er auf uns wartet und dass er uns selber wieder aufrichtet. Und das wünsche ich jedem und jeder Einzelnen und auch uns als Gemeinde, dass wir so leben, dass wir in den Bedrängnissen, Schwierigkeiten, Ratlosigkeiten, Verfolgungen sagen, es gibt immer noch das Aber Gottes, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern von Jesus ermutigen lassen. Amen. Das nächste Lied, das heißt Lebensgrund und gibt da eine ganz gute Antwort. Das, was in uns ist, in unserem zerbrechlichen Gefäß, ist der Grund, der dreieinige Gott, feiert Jesus Nummer 28, das Lied Lebensgrund.